Die Situation droht zu eskalieren an diesem Tag in Berlin, der in nicht allzu weit entfernter Zukunft liegt. In spontanem Aktionismus besetzen verzweifelte Klimaschutzaktivistinnen und Aktivisten die Zentrale der deutschen Energie und nehmen die Konzernchefin vorübergehend in eine Art Geiselhaft. Während ein anderer Protestzug durch Berlin rennt, verfolgt von der Polizei und schließlich eine Pipeline-Baustelle besetzt. Das ist die Grundsituation in Wut. So heißt das neue Buch des früheren Journalisten Raphael Thelen. Ein Buch, in dem er am Ende in einer utopischen Fantasie zeigt, wie aus Wut und Verzweiflung eine grundlegende Veränderung der Welt, der Gesellschaft entstehen könnten. Aus Termingründen habe ich vor dieser Sendung mit Raphael Thelen gesprochen. Herr Thelen, ich könnte Ihr Buch bezeichnen als Klimaschutzaktivismus in einer Art literarischen Form. Was sagen Sie? Wie würden Sie Ihr Buch beschreiben?
Auf jeden Fall ein Versuch, darüber nachzudenken, welche Rolle Wut spielen kann in der Veränderung der Welt. Und sicherlich auch irgendwie eine persönliche Frage darin, wo ist meine Wut, wo ist die Wut der Klimabewegung, warum haben wir nicht mehr davon und wie kann sie uns helfen?
Also im Prinzip schon ein Roman, aber auch ein literarischer Kommentar, eine Reflexion zur gegenwärtigen Situation des Klimaschutzaktivismus?
Ja, absolut. Ich habe das schon auch geschrieben, glaube ich, für auch die Klimabewegung selber als ein Input, aber auch für Menschen, die sich fragen, was geht eigentlich in den Köpfen von Klimaschutzbewegten, von Klimaschutzaktivistinnen vor?
Geschrieben haben Sie es ja aus der Perspektive von Klimaschutzaktivisten, vor allem von einer Person, mit ihrer Sicht auf die Welt. Und das ist alles nach meinem Empfinden auch ein bisschen schwarz-weiß. Also wir gegen die, wir, die Generation Klima, die es begriffen haben, gegen Politik und Staat und Polizei und all die anderen. Das ist eine recht eindeutige Perspektive, die Sie da einnehmen. Warum so klar und deutlich?
Weil es mir an manchen Tagen so klar erscheint, also wenn ich mich umgucke, dann sehe ich keine Partei in Deutschland, die es mit dem Klimaschutz ernst meint. Ich sehe auch keine Konzerne, die es mit dem Klimaschutz ernst meinen. Es wird weiter Macht erhalten, es werden weiter Profite gemacht auf Kosten der zukünftigen Generationen. Und ich glaube, so klar kann ich mich auf jeden Fall positionieren, dass ich sagen würde, hey, es gibt Menschen, die machen sich Sorgen und es gibt Menschen, die hängen sich rein, damit sich was verändert. Und es gibt ganz viele Leute, die stehen auf der Bremse.
Nun haben Sie die unterschiedlichen Positionen, finde ich, auch bewusst zugespitzt. Ne? Wenn wir mal diese Chefin des Deutschen Energiekonzerns so als ein Beispiel nehmen, die ist ja in meinen Worten eine stahlharte Managerin. The winner takes it all, sagt sie. Sie ist eine Zynikerin, sie ist eine Machtfrau und irgendwie ist ihr der Zustand des Planeten egal. Ist das eine bewusste Überzeichnung?
In ihr laufen viele Fäden zusammen von dem, wie unsere Gesellschaft derzeit wirtschaftet. Und sie wirtschaftet nach dem Prinzip, the winner takes it all. Wir sehen eine steigende Konzentration von Reichtum in Deutschland. Deutschland ist eines der ungleichsten Länder der Welt. Es wird keine Rücksicht genommen auf unsere Lebensgrundlagen, auch wenn das oft erzählt wird. Auch Konzerne wie RWE, auch Konzerne wie Audi und, die alle sagen, wir machen jetzt einen Schwenk. Wenn sie die Entscheidung zu treffen haben zwischen Profit und Schutz der Lebensgrundlagen, entscheiden sie sich immer für den Profit.
Was mir beim Lesen so aufgefallen ist, oder ja, wovon ich ausgehe, ist, dass es so Formulierungen der Zuspitzung gibt, also auch der Frontbildung geradezu. Ist das jetzt meine Lesart oder würden Sie das bestätigen?
Da fände ich ein Beispiel spannend. Wollen wir es konkret machen?
Gerne. Also die Aktivistin, die im Mittelpunkt steht, Walli, sagt im Streit mit ihrer Mutter zum Beispiel, ihr habt mich großgezogen, damit ich in eine brennende Zukunft gehe. Der Berliner Innensenator wird im Buch dargestellt als im Prinzip ein Zyniker des politischen Machterhalts. Die Polizisten haben unter ihren Helmen verzerrte Gesichter, Zitat. Ein LKW-Fahrer transportiert Krabben für irgendwelche Fuzzis im KDW und die CEOs trinken in ihren Privatjets Champagner. Also das sind so Zuspitzungsformulierungen, bei denen ich mich gefragt habe, warum? Warum sind die nötig?
Naja, also hinter einigen würde ich auch in einem ruhigen Kopf stehen und es ist aber ein Buch, das Wut heißt. Und wenn ich wütend werde auf die Zustände, naja, dann spitze ich halt zu und dann, ja, auf gut Deutsch gesagt, geht mir das halt auf den Sack, was da passiert. Und dann formuliere ich das halt so. Das ist ja jetzt kein Anleitungsbuch für gepflegte Konversation, sondern es ist ein Ausdruck eines Empfindens einer Generation, die halt nun mal total wütend ist und die das nicht länger hinnehmen möchte, dass ihre Zukunft und auch eigentlich schon unsere Gegenwart zerstört wird. Und sie wird ja sehr wissentlich zerstört. Große Ölkonzerne wissen seit den 80er Jahren, dass ihr Geschäftsgebaren den Planeten zerstört. Aber statt dementsprechend zu handeln, haben die damals die entsprechenden Studien unter Verschluss gehalten und angefangen, die Wahrheit zu attackieren, massenhaft Lobbyismus betrieben, um weiter Öl und Gas und Kohle fördern zu können, auf Kosten von Menschen im globalen Süden, mittlerweile auch im Ahrtal, im Hitzesommer, in den Waldbränden und. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann werde auch ich sehr, sehr wütend. Und dann sind das halt mal Fuzzis. Und dann lasse ich halt meinen CEO nicht so gut aussehen, der sicherlich im privaten Gespräch völlig total nett ist und mit dem ich sicherlich gut und gerne einen Kaffee trinken würde. Aber es ist natürlich auch eine literarische Überspitzung von der Welt, in der wir leben.
Okay, das heißt, wir haben hier im Prinzip die Wut und auch die Verzweiflung der Hauptfigur gehört, Wally, aus deren Perspektive das ja geschrieben ist.
Genau.
Und dass es hier auch gewisse Zuspitzungen gibt in Richtung, wie ich sie jedenfalls empfunden habe, in Richtung Opfertum und auch Heldentum. Also die Klimaschutzaktivistinnen opfern sich auf, kämpfen gegen Widerstände, werden dann in Richtung Gewalt geschoben. Das wird ja auch diskutiert, ne? Ein Gewaltframing, das wird diskutiert im Buch und sind dadurch auch wieder Heldinnen und Helden. Diese Situation aufzugreifen, in der sich die Klimaschutzaktivisten im Moment befinden, war das eine Idee dieses Buches?
Angefangen hat das Schreiben dieses Buches mit der Frage, warum ist die Klimabewegung nicht wütender? Ich habe als Journalist habe ich über die Revolutionen geschrieben im Nahen Osten, ich habe über Pegida geschrieben, ich habe fast die gesamten 10 Jahre meines Reporterlebens mich auf Protesten und Demonstrationen befunden und habe immer eine gewisse Grundwut gespürt und die kann sehr mächtig sein und habe mir dann die Klimabewegung angeguckt und die ist immer sehr freundlich, sehr strategisch. Die Bilder, die man kennt, sind irgendwie die Fridays mit ihren Plakaten von Eisbären auf einer schmelzenden Eisscholle. Und ich habe mich halt gefragt, wo ist diese Wut? Weil wir wissen, eine friedliche Wut hat eine große Kraft, kann sich durchsetzen, kann etwas verändern. Und ich habe mich gefragt, wo ist diese Wut in der Klimabewegung? Wo ist auch meine Wut? Ich habe mir von Südafrika bis in die Arktis, im Irak, in Marokko, überall die Zerstörungen durch die Klimakrise angeguckt. Ich bin in der Nähe des Ahrtals groß geworden und dann habe ich mich auch gefragt, wo ist auch meine Wut? Und dieser Roman ist ganz klar auch eine Suche und eine Frage, so hey, wo ist diese Wut und wie können wir sie für uns nutzbar machen, ohne dass wir aggressiv werden, ohne dass wir was kaputt machen. Ich glaube, man kann wütend sein, ohne aggressiv zu werden. Und die Frage, wo ist diese feine Linie zwischen einer Wut, die ihren Platz hat in der Demokratie und wo kippt es ins Problematische, das lohnt sich in diesem Roman aus.
Ja. Das wird ausführlich debattiert sozusagen. Warum haben Sie sich, Raphael Thelen, eigentlich vom Journalismus verabschiedet Anfang des Jahres?
Ich habe das ja gerade schon kurz angerissen. Ich habe mir die letzten 4 Jahre die Auswirkungen der Klimakrise sehr ausführlich angeguckt. Ich war an Orten der Zerstörung. Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ich habe ein ganzes Buch darüber geschrieben mit einer Co-Autorin zusammen, Theresa Leisgang, und habe in diesem Prozess begriffen, A, wie bedrohlich diese Krise ist. B, wie kurz noch das Zeitfenster ist, in der wir sie abwenden können. Und ich habe begriffen, dass das System, in dem wir leben und die Akteure, die es bestimmen, nicht gewillt sind, die notwendigen Entscheidungen zu treffen. Und da bin ich es müde geworden, immer gleichen Sachen zu schreiben und hatte einfach so sehr starkes Bedürfnis, selber aktiv zu werden, selber nicht nur Dinge zu beschreiben, sondern sie selber auch verändern zu wollen.
Lassen Sie uns auf das letzte Kapitel Ihres Buches zu sprechen kommen, denn das wird bei den kommenden Lesungen und Gesprächen zum Buch bestimmt eine Hauptrolle spielen, gehe ich jedenfalls davon aus, denn da entwerfen Sie so eine Art Utopie, ein völlig anderes Leben, in dem die Klimaschutzaktivisten und viele, viele andere, auch überzeugte Menschen, den Kapitalismus letztlich zum Absterben bringen, ne? Durch Verweigerung, durch Aussteigen. Erstmal eine Grundfrage, sehen Sie sich als Buchautor in der Aufgabe, in der Pflicht, eine realistische mögliche Zukunft zu entwickeln oder nicht?
Nein. Ich glaube, das Ziel von diesem Kapitel war, zu zeigen, dass es möglich ist. Ich kenne diese Orte, an denen ein anderes Leben gelebt wird. Ich weiß, dass Wandel möglich ist. Ich habe das selbst erlebt, auch auf dieser besagten Recherche für dieses letzte Buch, was ich geschrieben habe. Und das, was ich da beschrieben habe, kam sehr aus dem Bauch heraus. Und gleichzeitig ist es nicht unwahrscheinlich. Es basiert auf Projektionen und Ideen von Wissenschaftlerinnen, die sich viel mit Wandel beschäftigen, die sich viel mit der Transformationsfrage beschäftigen. Also das, was ich da beschreibe, ist ja utopisch und gleichzeitig ja überhaupt nicht verrückt oder unmöglich.
Es ist eine faszinierende Utopie. Immer mehr Menschen steigen aus der Leistungsgesellschaft aus, ne? Beenden ihre Jobs, gehen nicht mehr zur Schule, nicht zum Studium, bilden Gemeinschaften so im Sinne eines absolut gesetzten Gemeinwohls. Also entwerfen ein völlig anderes Zusammenleben in einer völlig anderen Gesellschaft. Und ich habe mich gefragt, ist es entscheidend, ob das realistisch ist oder ob das möglich ist oder nicht?
Ich glaube, es ist realistisch. Also ich habe das in meiner eigenen Erfahrung auch durchlebt. Ich war sehr leistungsgetrieben, ich war Spiegeljournalist, ich war bei der Zeit, ich habe Preise gewonnen, ich war nonstop unterwegs, immer hinter der nächsten Geschichte her, immer noch ein Tweet und noch mehr Retweets. Und ich habe das sehr gelebt, dieses Leistungsleben, weil ich auch so groß geworden bin in dieser Gesellschaft und habe dann in dem Prozess des Begreifens, was diese Klimakrise ist und wo sie wurzelt, begriffen, ah, mein Leistungsstreben ist eigentlich der kleinste Teil in der Maschine, die unseren Planeten zerstört. Und aus dem Journalismus auszusteigen, war auch ein Schritt aus diesem Leistungswahnsinn auszusteigen und einfach ein anderes, ruhigeres, bewussteres, aber deshalb nicht weniger wirksames Leben zu leben. Und deswegen, ich erlebe das in meinem Alltag, dass diese Gesellschaft, dass diese Utopie, die ich da am Ende beschreibe, dass die möglich ist.
Ja, weil einfach Energien und Kräfte freigesetzt werden, ne, die dann auch letztlich aus Wut und Verzweiflung hinausführen in ein völlig anderes Leben letztlich.
Und auch das ist meine Erfahrung. Also mein Leben ist viel schöner geworden, seit ich raus bin aus diesem Hamsterrad. Also das ist vielleicht auch mittlerweile schon so ein Klischee von dem Aussteiger, dem es dann so viel besser geht. Aber es stimmt in meinem Fall auch einfach. Ich bin gesünder, ich habe bessere Beziehungen. Es gibt eine andere Welt außerhalb des Leistungswahnsinns. Und das muss man sich natürlich leisten können. Ich habe keine Kinder, ich bin gesund größtenteils. Ich habe natürlich gewisse Privilegien. Nicht jeder kann ja von heute auf morgen aus seinem Job aussteigen. Aber das habe ich auch nicht gemacht. Für mich war das auch jetzt ein Prozess von über 4 Jahren.
Zum Schluss, Herr Thelen, als ich Ihr Buch gelesen habe, dachte ich, es läuft eigentlich alles auf dieses letzte Kapitel hinaus, auf diese Utopie. War das für Sie klar beim Schreiben, dass Sie dorthin wollen, hin zu dieser gesellschaftlichen Utopie zu finden, oder ist das entstanden?
Nee, es ging wirklich von der Frage aus, wo ist meine Wut, wo ist die gesellschaftliche Wut? Und ich weiß aber, dass eine andere Gesellschaft möglich ist. Das habe ich erlebt, das spüre ich, das möchte ich. Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben. Und ich glaube, das ist fast auch so ein Anstoß, ist mal was anderes zu probieren. Und vielleicht einfach mal wieder so einen Möglichkeitsraum aufzumachen. Alle sagen so, die Welt wird eh untergehen. Es lohnt sich ja gar nicht mehr zu kämpfen. Das höre ich immer mehr. Und ich glaube da nicht dran. Ich glaube, eine andere Welt ist möglich.
Und das beschreiben Sie am Ende sehr klar und deutlich. Herr Thelen, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Raphael Thelen über sein Buch Wut. Es erscheint am 17. August im Arche Verlag und ist dann im Buchhandel für 20 Euro. Die Buchpremiere findet am 17. August im Heimathafen Neukölln hier in Berlin statt. Und am Abend danach, am 18. August, gibt es dann noch eine Zusatzveranstaltung, ebenfalls im Heimathafen Neukölln. Und dieser Hinweis noch: Am 11. September veranstalten wir hier von RBB Kultur eine Klimapodiumsdiskussion ab 17 Uhr hier bei uns im RBB oben im Studio 14 in der Dachlounge unter dem Titel Sind wir noch zu retten? Fragezeichen. Wenn Sie dabei sein möchten bei dieser Podiumsdiskussion, können Sie sich jetzt schon dafür anmelden auf unserer Internetseite rbbkultur.de.